Ich war davor Kaufmann, Soldat und IT-Leiter. Seit 1980 bin ich bewusster Christ. Ich habe dieselbe theologische Universität besucht wie Jesus Christus, nämlich die Schule des Lebens. Ich habe seit 2015 eine Parkinson-Diagnose und Gott hat ein Wunder getan. Ich war jetzt gerade neulich wieder bei meiner Neurologin, die sagt, sie sind ein wandelndes Wunder. Ich war vor 6 Monaten in einer Fachklinik, da wird man einmal im Jahr durchgecheckt. Die haben mich nach 6 Tagen, wo man 12 Tage da sein muss, heimgeschickt und haben gesagt, wir können nichts machen, Sie sind so gut aufgestellt. Gott ist einfach treu, möchte auch jedem Mut machen, der mit Krankheiten kämpft, mit chronischen Krankheiten kämpft. Er ist treu. Ja. Ich bin seit 2017 im heiligen Unruhestand, also Pensionär, und leite seit 2018 meinen Dienst Life Journeys Ministry. Da habe ich ein paar Flyer und Prospekte und Visitenkarten, da könnt ihr mal reingucken. Ich unterhalte einen großen Video, MP3 und Skripteblog, da könnt ihr ganz viel Zeug runterladen. Auch das Seminar habe ich, also er kommt dann auf den Blog. Und ich bin im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs als Seminarsprecher, als Coach, Mentor für Leiter und Leitungsteams. Und mache auch Seminare, bin, glaube jetzt das 8. Jahr hier in Hochimst, so meine 2. Heimat langsam. Ja, und das Thema, was wir heute miteinander besprechen wollen, ist das Thema, wir sind Gold und Asche, solange wir leben. Jetzt mache ich mal weiter. So, heute Abend wollen wir das Intro machen, wir wollen ein bisschen uns beschäftigen, um was geht es. Es geht darum zu begreifen, dass wir als gläubige, wiedergeborene Kinder Gottes hier in diesem Leben niemals moralische Perfektion und Vollkommenheit erlangen werden und trotzdem von unserem himmlischen Vater über alles geliebt und angenommen sind und er wird sein Werk an uns vollenden. Gold und Asche steht für das Gold, ist das, was Gott in uns hineingelegt hat, sein Segen, sein Geist, seine neue Welt. Und die Asche ist noch der Körper, den wir leben, der alte Mensch, in dem wir immer noch sind. Und die beiden, sagt der Paulus, kämpfen gegeneinander. Das werden wir nachher lesen. Und in unserem aktuellen geistlichen Leben manifestiert sich also sowohl das Gold des neuen göttlichen Lebens, das haben wir alle schon erlebt, und der göttlichen Identität, aber es manifestiert sich auch oft die Asche unseres alten Menschen, der ebenfalls bis zum Lebensende präsent ist. Und das ist die Spannung, in der wir leben als Christen. Mal zieht es uns dahin und mal zieht es uns dahin. Paulus hat es sehr eindrücklich und sehr toll beschrieben in dem Vers im Römer 7, Vers 22. Wir gucken uns das mal an. Du weißt was, ich sage einfach weitermachen. Das geht nicht. Mach mal die nächste Folie da. Mach mal eins weiter noch. 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 Jetzt. Genau. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Innern im Streit liegt und mich zu seinen Gefangenen macht. Das Gesetz der Sünde. Ich unglückseliger Mensch, gibt es niemanden, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nun gilt also beides, meiner innersten Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes, meiner Natur nach aber bin ich dem Gesetz der Sünde versklavt. Es ist also meisterhaft beschrieben, dieses Hin- und Hergerissensein, das wir in unserem Leben als Christen erleben. Und das macht auch unseren menschlichen Drang oft nach moralischer Perfektion so zu schaffen. Wir möchten gerne perfekt sein. Wir möchten gerne toll sein. Wir möchten gerne ohne Schuld und Sünde sein. Und wir schaffen es nicht und wir sind auf Gnade angewiesen. Und manchmal fällt es uns extrem schwer, Gnade anzunehmen. Ich bin ein begeisterter Leser der Bücher von Martin Schleske. Martin Schleske ist ein Geigenbauer, ein Großmeister. Und er hat 2 Bücher geschrieben, wo er das geistliche Leben, das christliche Leben mit dem Geigenbau, mit dem Bau einer Geige vergleicht. Und das ist so genial. Und er hat hier ein Kapitel geschrieben, der Heiligungswahn. Wenn bestimmte Menschen ein geistiges Leben führen, entsteht in ihnen häufig eine verkopfte Vorstellung davon, was Heiligung bedeutet. Dahinter steht oft der Glaube, unser Leben zu heiligen würde bedeuten, dass wir ständig an uns arbeiten. Wie kommen wir eigentlich auf diese Überheblichkeit, dass man an sich selbst arbeiten kann, als könne man Werkstück und Werkmeister in einem sein? Also wenn das Holz sagt, ich mache selber eine Geige aus mir. Eine Ursache für diesen Vollkommenheitsanspruch ist der übersteigerte Glaube an die eigene Willenskraft. Der menschliche Wille ist ein wunderbares Werkzeug, wenn es um das geht, was wir tun. Aber der Wille ist ein ganz und gar unbrauchbares Werkzeug, wenn es darum geht, die eigene Seele tief zu verändern. Da werden wir auch sehr intensiv drüber nachdenken. Wir tun manchmal, als ob unser Wille ein Zauberstab sei, mit dem wir uns zu den Menschen machen können, der wir gerne wären. Aber unsere Forderungen haben keine schöpferische Kraft in sich. Als Geigenbauer weiß ich eins, jedes Holz hat seinen Faserverlauf, seine eigene Geschichte, seine Eigenheiten, seine Verletzungen. Und das muss ich als Geigenbaumeister spüren, um das Holz zum Klingen zu bringen. Und dazu braucht es Barmherzigkeit und Geduld mit den Gegebenheiten des Holzes. Also wenn du ein Holzstück vor dir hast und sollst jetzt das daraus bauen, dann kannst du nicht sagen, hey, ich brauche ein besseres Holz. Du musst das Holz nehmen, was du hast, und dann arbeitest du an dem Holz und du arbeitest um die Fehler des Holzes herum und machst das Beste aus dem Holz. Amati war ein Meistergeigenbauer aus Italien. Der hat Meistergeigen gebaut aus Holz, was verastet und verknorzt war. Und das hat seine Meisterlichkeit gezeigt. Er hat wahre Meisterstücke daraus gemacht. Barmherzigkeit ist die eigene Schöpfungskraft, die alles auf die Seite setzt, was sie berührt. Unsere krummen Fasern im Leben, unseren eigenen Drehwuchs im Leben, das Reaktionsholz, das sich durch schwierige Umstände in unserem Leben gebildet hat, die Abhälsigkeit, alles, was in uns nicht perfekt ist. Ich weiß als Geigenbauer ein Lied davon zu singen. Ein Mensch, der sein Vertrauen auf die Weisheit Gottes setzt, hat keine besseren Holzfasern als andere. Aber er weiß, er hat einen Meister, der sie zum Klingen bringt. Es ist das Geheimnis des Geigenbaus. Nicht das Holz wird dem Meister gerecht, sondern der Meister wird dem Holz gerecht. Nicht du wirst mit deinem Leben Gott gerecht, sondern Gott wird mit deinem Leben gerecht. Das Holz überlässt sich ganz und gar der Gestaltungskraft des Meisters und wir lassen die Barmherzigkeit Gottes an uns arbeiten. Wenn wir unbarmherzig mit uns selber sind, verbieten wir diesen Werdegang. Leider findet sich unter den Redlichen und Frommen oft so viel Groll und Griesgrämigkeit, so viel Vorurteil und Verurteilung. Und sie, die mit so viel Eifer Sünde meiden, sind oft beherrscht von abstoßender Kälte gegenüber denen, die nicht so hart an sich arbeiten wie sie selbst. Denk mal an den Bruder des verlorenen Sohnes, den Älteren, der sich furchtbar geärgert hat über die Gnade, die der Vater dem Jungen gegeben hat, der ihm wieder ein Erbteil gegeben hat, ihn aufgenommen hat. Oder denkt an die Tagelöhner, die 8 Stunden gearbeitet haben und die anderen mal gerade 1/4 Stunde. Und dann kriegen sie denselben Lohn. Was für ein Skandal. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht selber so reagieren. Es ist in der Tat einfallslos, alles besser haben zu wollen in mir. Den Faserverlauf meines Lebens anzuschauen. Den Drehwuchs, der unter dem Druck der Belastung des Lebens entstanden ist, und zu sagen, alles an mir sollte besser sein. Nochmals, nicht das Holz wird dem Meister gerecht, sondern der Meister wird dem Holz gerecht. So gilt für unser geistiges Leben, der das gute Werk in dir und mir angefangen hat, der führt es fort und vollendet es. Wo kommst du davor in diesem Satz? Gar nicht. Er hat angefangen, er führt fort, er vollendet. Du kannst dich nur im Glauben und voller Vertrauen hinhalten. Gedanken aus dem Buch von Martin Schleske, Herzenstöne. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Vielleicht ist es sogar hier in dem Buchshop drin. Es geht in diesem Seminar um den Umgang mit der Heiligung unserer Lebensasche in einer angemessenen Weise. Wenn du hier erwartest, dass ich dir ein paar Tricks verrate und noch mehr Disziplin-Tricks verrate, wie du noch mehr beten, noch mehr fasten und noch mehr äußere Disziplin üben kannst, wie ich oder erwartest, dass ich dich beschäme, Es gibt so ein hässliches Gemälde, ich sage bewusst hässlich, da hängt Jesus am Kreuz, da steht unten drunter, das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Da muss ich sagen, wenn das Jesus ist, dann gute Nacht. Ja. Das ist schlechtes Gewissen erzeugen. Und schlechtes Gewissen hat noch nie Liebe hervorgebracht, ein Leben verändert, überhaupt nicht. Es geht darum, uns, dem Baumeister unseres Lebens, hinzuhalten und ihm zu vertrauen, ihn kennenzulernen. Ich möchte euch ein wunderbares Zitat von den Wüstenvätern lesen. Die Wüstenväter waren eine Einsiedlerbewegung, die im 4. bis 7. Jahrhundert in der nitrischen Wüste gelebt hat. Als das Christentum langsam Staatsreligion wurde, haben viele in die Wüste sich zurückgezogen, weil sie mit dieser verstaatlichten Religion nicht mehr klarkamen. Und sie haben unglaublich viel Gold hervorgebracht. Und da möchte ich einen Auszug vorlesen. Wie bereits erwähnt, haben einige der Alten in der Wüste die Barmherzigkeit und Güte Gottes selber in ihrem eigenen Leben erfahren dürfen. Machst du jetzt mal die Folie. Das Wissen um das Gnadenwirken Gottes gehört zu ihrem Erfahrungswissen. Sie klammern die Schwäche im Menschen nicht aus, sondern rechnen damit, dass jeder, der sich auf den Weg macht, um Christus zu begegnen, auch auf Hindernisse stoßen wird. Die haben das gewusst. Eines Tages kam ein Bruder zum Altvater Sisoses und klagt: Was soll ich tun, Vater? Ich bin gefallen. Da sagt der Altvater zu ihm: Steh wieder auf. Der Bruder sagt darauf: Ich bin aufgestanden, aber ich bin wieder gefallen in Sünde. Der Vater sagt: Dann steh wieder auf und wieder auf und wieder auf. Der Bruder fragt: Wie lange? Der Greis sagt: Bis du aufgenommen wirst, entweder im Guten oder im Fallen, denn worin der Mensch sich befindet, geht er hinüber ins Himmelreich. Die bedingungslose Zusage Gottes, welche die Alten auch im Versagen erleben, bleibt immer bestehen. Gerade dann, wenn die Alten im geistlichen Leben scheitern, begreifen sie oft erst, dass Gott es ist, der sie von ihren Leidenschaften erlöst. Es ist so klasse. Errate euch, diesen Skript dann mal immer wieder zu lesen. Das sind so Dinge, mich haben die immer wieder so neu ermutigt. Was mich an dieser Begebenheit so tief berührt, ist, dass die Alten der Wüste erfahren haben, wovon sie reden. Sie haben kein Kopfwissen vermittelt oder Theologie, sondern Erfahrungswissen vermittelt. Sie haben selber die Güte Gottes, die Gnade des Erbarmen erfahren, dass Gott sie verändert hat und nicht sie sich. Wir alle beginnen unser Leben wie Hiob. Er hat gesagt: Ich habe dich mit den Ohren gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob fing sein geistiges Leben durch das Lernen von anderen an. Das hat er dann ausgelebt. Und dann kommen die Krisenzeiten und dann kommt der Moment, wo er Gott wirklich sieht, wo er versteht, wer Gott wirklich ist. Ich habe dich mit meinen Augen gesehen. Über diese Krisenzeiten werden wir ein bisschen heute Abend nachdenken. Wir lernen, wie gesagt, geistiges Leben durch das Zuhören von anderen, wir nehmen das auf, wir sind begeistert von unserer eigenen Hingabe und Treue an Gott. Als ich junger Christ war, ganz frisch, habe ich gesagt: Gott, setz dich auf deinen Thron, hier hast du eine Tüte Popcorn und Cola und jetzt guck mal zu, wie ich für dich Reich Gottes baue. Also es war so meine, ich war vollkommen überzeugt, ich werde es reißen für dich. Und dann hat man auch andere ältere Christen in der Gemeinde, die gar nicht mehr so feurig waren, gesehen und naja, die sind halt lau, aber ich, ne? Und Gott lässt uns erstmal rennen. Und dann kommen die Lebensabschnitte, in denen Gott beginnt, dir deine Schattenseiten zu zeigen, von denen du nicht glaubst, dass du sie hast, die wir verdrängt haben. Und viele geistige Heuchelei und Religiosität hat in diesem Verdrängen seine Wurzeln. Unser Leben ist eine spirituelle, geistliche Reise, die man auch in der geistlichen Begleitung in die erste und zweite Lebenshälfte unterteilt. Vereinfacht ausgesprochen, mach mal die Folie, erste, zweite Lebenshälfte. In der ersten Lebenshälfte wollen wir Gott unser Gold zeigen. Wer wir sind, was wir für ihn alles tun können und wollen. Wir sind weit davon entfernt, in diesen Jahren unsere Asche, unsere Schattenseiten wahrzunehmen und auch anzuerkennen. Denk an Petrus, als Jesus ihm sagt: Du wirst mich verraten. Ich, die anderen 11 Loser vielleicht, aber ich doch nicht. Ne? Und Jesus sagt: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist so trostvoll. Das tröstet mich immer wieder, wo ich sage, das Gebet hat nicht nur den Petrus gesprochen, das hat uns allen zugesprochen, die wir glauben. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er hat für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Er wird dich durchtragen. Er wird das gute Werk, das in dir angefangen hat, fortführen und vollenden. Und er stellt Petrus wieder her und er sagt, wenn du dich dann, wenn du zurechtgekommen bist, dann stärke deine Geschwister. Und was hat es zu bedeuten? Als Petrus sein eigenes Hinfallen erlebt hat, sein Versagen, sein Verrat und dann diese skandalöse Vergebung und Gnade und Wiedereinsetzung erlebt hat, da war dann ein Apostel, der anderen jungen Männern, die vielleicht hingefallen sind, Frauen, und die an sich selbst gezweifelt haben, sagen konnte, komm, nimm dich in den Arm. Weißt du, da wo du warst, da war ich 10-mal so schlimm. Ich kann dich so gut verstehen. Gott hat mich begnadigt, er wird auch dich begnadigen. Und das ist das, was wir brauchen. Ermutigung, Stärkung, Zuversicht. Und das hat Petrus lernen müssen durch das Hinfallen. Das ist so ein Paradox. Gott macht aus der Asche Gold, der Asche unserer Sünde Gold. Machst du die nächste Folie? Die geistliche Reise in die zweite Lebenshälfte der geistigen Reife beginnt, wenn wir langsam erkennen, dass wir unseren Nachmittag und Abend des Lebens nicht mit demselben Programm leben können, wie wir durch den Morgen gekommen sind. Das ist ein cooler Satz, wenn du so nachdenkst. Du begreifst langsam, so wie ich als junger Christ, und junger Christ heißt nicht unbedingt jung an Jahren, es kann auch jemand mit 60 sich bekehren und ist dann ein junger Christ, ne? Dass wir lernen, wir müssen, wenn wir reifen und zur Reife kommen, brauchen wir andere Programme und Gott wird uns dann anders trainieren. Organisch, biologisch beginnt die Reise in die zweite Lebenshälfte, sehr oft ab dem 40., 60. Lebensjahr. In der Regel haben wir bis 40 einige Lebensmuster durchlebt und auch erste Grenzen, die wir in uns nicht vermutet haben, erfahren. Wir haben erfahren, dass unser ungetesteter Glaubenseifer nicht so toll ist, wie wir dachten, unser Idealismus, unsere Hingabe nicht so toll ist und Risse hat. Es ist die Entdeckung unseres Schatten-Ichs, die Person, die wir gar nicht sein möchten. Nochmal, Petrus in Gethsemane ist das passiert. Auch allen anderen Helden Gottes mussten ihre Schatten entdecken. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, er war so ein Held. Und dann kommen die Schattenseiten auch zutage. Und aus dem Held wird ein Ehebrecher, ein Mörder und ein Zweifler. Wir werden auch über David am Donnerstag einiges hören. Der Zerbruch von Gottvertrauen, eigener moralischer Stärke, die Selbsterkenntnis, unsere heimlichen Motive, unsere peinlichen Fehler, das alles zerbricht uns und lässt uns den Glauben in einem völlig neuen Licht sehen und macht uns barmherzig. Wie gesagt, wir erfahren Lebenskrisen. Ich möchte dir Mut machen, wenn du in einer Lebenskrise bist, wo dein Glauben erschüttert wird, sehe es nicht als negativ an, sehe es als ein Handeln Gottes an deinem Leben an, wo er Neues aufbaut und Altes abreißt. Ich habe gerade ein Schweizer Seminar gemacht, den Glauben verlieren, um ihn wirklich zu finden. Was am Ende, wenn wir diese Lebenshälfte erreicht haben, wenn wir begreifen, wer wir wirklich sind, hervorkommt, machen wir die nächste Folie, ist ein barmherziger und reifer geistiger Vater und Mutter, die der himmlische Vater gebrauchen kann, der jüngeren Generation mit Liebe, Geduld und Gnade dahin zu führen, wo sie selber zu reifen, gütigen Ältesten werden. Das ist, was Gottes Ziel mit euch allen hat. Wenn ich mich so hier umgucke, dann sind wir alle so, glaube ich, die meisten von uns over 40, über 40. Ne? Ihr seid also auf dem Sprung in die zweite Lebenshälfte und das ist euer Ziel, was Gott mit euch machen möchte. Eine reife Mama, einen reifen Papa, der voller Erbarmen ist, der seinen eigenen Zerbruch erlebt hat, der Gnade erlebt hat, der Wiederherstellung erlebt hat und der das anderen weitergeben kann. Jemand, der von den Jungen gesucht wird, weil sie spüren, da ist Güte, da ist Gnade, da ist Erbarmen. Dann passiert das, was Jesus versprochen hat, aus der Mitte deines Herzens fließen Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen. Du musst gar nichts machen, Menschen spüren das in dir, spüren den Zerbruch und die Heilung in dir. Als ich in die Klinik musste wegen meiner Parkinson-Geschichte, um die Frührentung zu kriegen, war ich war ich gar nicht so toll geistig drauf. Ich war nicht der Held vom Erdbeerfeld, habe wenig gebetet, war so noch mit mir völlig im Clinch mit Gott. Aber es ist etwas passiert mit mir, ich habe es noch gar nicht gemerkt. Ich kam rein, sitze am Frühstückstisch, kommen Leute, setzen sich zu mir, sagen Sie mal, wer sind Sie? Ich sage, wer ich? Ich bin Mensch. Nee, Sie haben so eine Ausstrahlung. Was machen Sie beruflich? Da habe ich gesagt, sitzt hier noch jemand? Ich, Ausstrahlung. Und dann habe ich ihm gesagt, ich bin Pastor, ja, was ist das? Und dann haben wir gesprochen über den Glauben, ich habe über das Vaterherz Gottes gesprochen. Und so ging es Tag ein, Tag aus, kamen Leute zu mir und haben gesagt, Sie haben so eine Ausstrahlung. Ich habe am Schluss gedacht, was ist denn das? Und Gott hat gesagt, ja, das ist der Zerbruch. Weißt du, ein Gefäß, das ganz ist, gibt seinen Inhalt nicht preis. Aber ein Gefäß, das zerbrochen ist, gibt seinen Inhalt preis, der fließt raus. Und dann kam das absolute Mega-Hammer-Erlebnis. Am Ende meiner vierwöchigen Kuraufenthalt kommt die Chefpsychologin von der Klinik und sagt, darf ich Sie mal sprechen, Herr Dahlke? Sag ich, ja. Sagt sie, ich habe 3 Patienten, die waren bei mir in Psychotherapie. Und die haben ihre Therapie abgebrochen und ich habe das auch zugestimmt. Ich konnte sie als geheilt entlassen, also sofern man davon Heilung sprechen kann. Ich sage, Moment mal, ich war gleich so, habe gesagt, hat die gedacht, ich habe denen geraten, ihre Therapie abzubrechen oder Medikamente gar zu lassen. Ich sage, das mache ich nicht. Ich sage, nee, das haben sie auch gar nicht gesagt. Die haben mir erzählt, was sie über Gott erzählt haben. Und die waren völlig verändert. Ich kann das nicht verstehen. Erzählen Sie mir, was Sie über Gott wissen. Dann habe ich ihr vom Vaterherz Gottes erzählt. Nach einer Stunde hat sie Tränen in den Augen und sagt sie mir, Herr Dahlke, wenn doch nur alle Christen so ein Gottesbild hätten, die Welt wäre eine andere. Dann habe ich Rotzenwasser geheult hinterher. Weil ich war so erschüttert, was Gott mit mir gemacht hat, wo ich gar nichts getan habe dazu, wo ich mich auch nicht, ich hätte auch so durch die Hallen gehen können, oh ja, ich bin so heilig, so. War nicht, ne? Das war in meinem Zerbruch, hat Gott durch den Zerbruch zu anderen Menschen fließen können. Was sich auch weiter in den Prozessen der Lebensreise verändert, wenn wir durch Zerbrüche gegangen sind, ist unsere äußere und innere Wahrnehmung. Wir bekommen, wenn wir es zulassen, völlig neue Einsichten über unseren Nächsten. Du siehst Menschen mit ganz anderen Augen, mit Augen der Barmherzigkeit, der Geduld und der Güte. Du siehst dich selber mit anderen Augen. Du kannst dich selber das erste Mal vielleicht annehmen und akzeptieren. Und du siehst Gott und die gesamte geistige Welt mit ganz anderen, viel, viel größeren Augen. Wir bewegen uns durch diese Zerbrüche immer weiter weg vom einfachen Schwarz-Weiß oder Entweder-Oder-Denken zu einem Sowohl-als-auch-Denken. Wir können Widersprüche aushalten, Paradoxas aushalten. Die Welt ist nicht mehr länger schwarz-weiß, sie hat unendliche Farbschattierungen. Und wir können auch für uns akzeptieren, dass wir in unserem Leben Gold und Asche sind und bleiben. Jesus war ein Meister darin, nicht schwarz-weiß zu sehen, sondern die Zwischentöne zu sehen. Und deswegen hat man ihn als Irrlehrer und Sünder, Freund der Sünder und Zöllner beschimpft, weil er nicht gesagt hat, du bist schwarz, du bist weiß, du bist drin, du bist draußen, sondern er hat sich mit ihnen an einen Tisch gesetzt. In der zweiten Lebenshälfte denken wir auch immer weniger in Kategorien von Gewinner und Verlierer. Wir suchen das Win-Win, wir suchen die Gnade und die Liebe für alle. Wir sind barmherzig. Wir erleben langsam das, was Paulus gesagt hat, einer achte den anderen höher als sich selbst. Aber nochmal, dahin kommen wir nur durch tiefe Lebenszerbrüche, Erfahrungen, Krise, die unser Denkmuster erschüttern, die uns Gold und Asche in unserem Leben erkennen lassen und annehmen lassen. Machen wir die nächste Folie. Das Land der Wahrheit kann ich nur erforschen, wenn ich meinen Standpunkt ändere. Hans-Urs von Balthasar. Ich möchte euch Beispiele geben. Du bist zum Beispiel voreingenommen gegen andere Religionen und triffst auf einen Buddhisten, auf einen Muslim oder Hindu, der liebevoller und moralischer lebt und agiert als manche Christen, die du kennst und vielleicht sogar als du selber. Ich habe vor 5 Jahren war ich mit meiner kleinen Enkeltochter auf dem Spielplatz. Wir sind auf der großen Rutsche runtergerutscht und ich habe sie auf dem Schoß gehabt. Und wir haben so Gas gekriegt, also Vollgas runter. Da habe ich gemerkt, wie wir unten aufkamen, hat es mich nach vorne geschmissen. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt nichts mache, falle ich voll auf sie. Und dann habe ich mich während dem Fallen auf die Seite gedreht und bin voll auf die Schulter geflogen. Ich habe das Knacken hören bis ins Ohr rein, Schlüsselbeinbruch. Und da lag ich da, verschmerzt, nicht gekrümmt. Auf einmal kam ein Mann und sagte, kann ich Ihnen helfen? Hat so eine, die Muslime, so ein weißes Mützchen aufgehabt. Und er sagte, ich glaube, ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Und meine Frau war auch da und dann sagt er, lassen Sie mal, Sie wollten gleich nach Hause gehen, also ich rufe einen Arzt an und einen Krankenwagen. Dann hat er mich ins Krankenhaus sogar begleitet und hat mich dann sogar nochmal besucht. Und das hat mich total berührt. Ne? Der Mann war Muslim, aber er hat gehandelt wie der barmherzige Samariter. Einmal haben wir eine Lounge-Couch für unsere schöne Terrasse bestellt. Und wir haben überlegt, wie kriegen wir die von der Bordsteinkante zur Terrasse. Ihr wisst, das wird immer angeliefert bis zur Bordsteinkante. Und dann haben wir gesagt, na, Papa, hilf uns. Dann kam die an und dann haben wir gesagt, könnten Sie uns das auf die Terrasse bringen? Ich sage, ja, ich muss mal meinen Chef fragen. Dann kommt der Chef und sagt, haben Sie ein Cutmesser? Ich muss die Ladung losschneiden, also dieses Teppichmesser. Und dann geht er wieder weg und dann kommt der andere rum und der war, sah schon so arabisch-muslimisch aus. Und dann sage ich ihm, hier ist das Cutmesser. Dann guckt er mich an und sagt, geben Sie mir das lieber nicht in die Hand, ich bin Muslim. Und ich habe sofort gewusst, was los ist. Das war, ich weiß nicht, im Jahr, war irgendwann in 2000, Ungarn war in einem Ort, hat es eine Messerattacke gegeben von Muslimen, wo ein paar Leute schwer verletzt wurden. Und das war ganz groß in der Presse und da war so eine richtige Hetzjagd auf Muslime. Und ich habe den Schmerz gesehen, ich habe die Trauer, die Demütigung gesehen in seinen Augen. Ich bin auf ihn hin, habe gesagt, Sohn, ich bin Christ, habe seine Hand genommen und habe ihm das Messer in die Hand gelegt und sage, ich vertraue Ihnen absolut. Da guckt er mich an, Tränen schießen in seinen Augen, er sagt, Allah segne Sie, küsst meine Hand, wo dürfen wir die Couch hinstellen? Das war, wir waren so platt und das war so wieder so ein Erlebnis, wo du, wie Gottes Güte dich packt, nimmt und dir zeigt, was du jetzt tun musst und Gnade fließt, Gnade fließt. Gestern auf der Zugfahrt hierher habe ich auch so ein Erlebnis gehabt. Ich saß in einem Abteil, rechts von mir kamen drei junge Afrikaner und hinten war so eine Frau mit so einem kleinen Walkman und die war schon ein bisschen komisch. Und die jungen Afrikaner waren halt so Jungs, ne, haben ihre Walkmans gehabt und dann ist so ein bisschen ja, dop, 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 Rap. Ne. Und es war nicht arg laut, aber das hat man gehört. Und dann kommt die von hinten vor und kreischt die richtig an. Machen Sie mal diese Musik aus, ist ja unmöglich hier im Zug, ich will meine Ruhe haben. Und dann haben die natürlich auch aufgebraust. Ne? Und dann habe ich zu ihnen rübergegangen und habe gesagt, calm down, calm down. She's a little bit curious, also seltsam. Dann haben die mich angeguckt, haben gelacht, haben sich hingehockt. Dann habe ich auf meinem Pad einen Film angeguckt, habe meine Bluetooth-Kopfhörer im Ohr gehabt. Und auf einmal ging die Batterie in den Bluetooth-Kopfhörer aus. Und dann springt ja der Ton automatisch auf den Außenlautsprecher. Und dann ist der Film in voller Lautstärke aus meinem Pad rausgekommen. Und ich habe das gar nicht gemerkt, habe gebannt auf das Pad geguckt und Kopfhörer im Ohr gehabt. Und dann sehe ich nur plötzlich so ein paar Füße mit Birkenstock-Sandalen vor mir stehen. War das die Frau und kreischt mich an. Und dann wollte ich ihr erklären, dass ich das ausgegangen ist. Da stehen die drei jungen Afrikaner wie die Löwen, stellen sich vor mich und sagen, this is an old man, you have to respect him, you have to give him respect. Und habe mich da verteidigt, ich habe so lachen müssen. Und vorher hatte ich noch, ich esse gern Maoams, dann habe ich ihnen von meinen Maoams abgegeben. Und dann, als wir es in Zug raus sind, habe ich die restlichen Packen Maoams. Die haben sich so gefreut. Und Gott hat mir wieder mal gesagt, Uwe, das sind Bausteine des Lebens, solche Taten. Du gibst Gnade, du musst gar nicht sagen, ich bin Christ, Christ macht das nicht. Du agierst christlich und das wirkt in den Menschen. Und Gott sagt, ich werde den Baustein, den du in dieses Herz hineingelegt hast, da werde ich weiter dran bauen. Ich werde andere Menschen reinschicken, andere Situationen bauen. Wisst ihr, die Bekehrung eines Menschen ist nicht ein Akt, wo ich, wenn ich evangelisiere und jemand bekehrt sich, da hat mir Gott oft gesagt, weißt du, da stecken tausend andere Erlebnisse dahinter und du darfst den Schlussstein setzen. Deswegen werden Schlusssteinsetzer nicht unbedingt, werden Steinsetzer. Liebe, 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 Liebe. Jesu Dienst an den Zuhörern war auch gekennzeichnet, den jüdischen Schwarz-Weiß-Denken auszuhebeln. Dieses rein, unrein, Sünder, Frommer, Jude, Heide. Er zerbrach es und er schuf sich nicht wenige Feinde damit. So hebt er zum Beispiel den heidnischen Samariter, das war eine Mischreligion, positiv hervor. Er sagt, der Levit und der Pharisäer, der Priester haben nicht gemacht, was die Barmherzigkeit gebietet, aber der Samariter hat es gemacht. Oder er lobt das Vertrauen des römischen Besatzungsoffiziers. So einen Glauben habe ich in Israel bei niemandem gefunden. Jesus hat keine Scheu, über Schwarz-Weiß hinwegzugucken. Er schämt sich nicht, mit ausgemachten Sündern Tischgemeinschaft zu haben, was im damaligen Kontext Freundschaft bedeutete. Mir hat ein jüdischer Rabbiner erzählt, mit dem ich gut befreundet bin in unserer Stadt, dass mit einem vom Juden jemand zum Essen einladen bedeutet, zu sagen, ich bin dein Freund. Und er sagt, weißt du, Uwe, ich habe dich ja damals zum Essen eingeladen, ich habe ihm geholfen mit seiner Synagoge, die er aufbauen wollte. Und er sagt, dann habe ich dich doch zu mir zum Essen eingeladen. Da haben mich einige ganz scharf angegriffen aus meiner Synagoge. Es war so ein bisschen eine orthodoxe Synagoge. Und haben gesagt, wie kannst du einen Gaien in dein Haus einladen? Gaien ist ein Hund. Ne? Und das ist, aber Jesus hat den Zachäus zum Beispiel gesagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Was er dort am Baum gesagt hat, vor all den anderen fromm war, ich möchte dein Freund sein. Das ist das, was er ihm gesagt hat. Und es hat diesen kleinen Mann geschreddert, total geschreddert. Der ist vom Baum runter und war wie in Trance. Ne? Und du liest nirgendwo in der Geschichte, dass Jesus gesagt hat, so jetzt reden wir mal Tacheles, bring mal deine Scheckkarten raus und wir rechnen jetzt ab. Er hat nichts gesagt, er ging zu ihm rein ins Haus, hat mit ihm gegessen, getrunken. Und dieses Nicht-Verurteilen, Nicht-Anklagen, Nicht-Niedermachen, kein schlechtes Gewissen erzeugen, sondern einfach zu sagen, ich bin dein Freund, auch du bist als Zöllner wert, mein Freund zu sein. In dir ist so viel Herrlichkeit, ich sehe dir. Das ist, was Gott uns sagt, was er möchte, dass wir anderen mitteilen. Und was macht der Zachäus von ganz alleine, kommt dann bringt sein Leben auf die Reihe. Und das ist das, wenn wir andere lieben, wenn wir das Gold in anderen sehen und das Gold hervorrufen durch Taten, Werke der Liebe und des Erbarmens, dann kommt mehr und mehr Gold und ihre Asche wird zu Gold. Jesus sieht das Gold an der Oberfläche von Verfehlung. Er sieht die Potenziale und er grenzt nie aus oder verurteilt. Wir verstehen dann, warum in Lukas 6, 36 steht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist das erste Kommando, was uns gibt. Sei barmherzig, wie dein Vater barmherzig ist. Gottes Vor-, Zu- und Nachname ist Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Und Liebe. Dann sagt er, verurteil niemand, dann wirst auch du nicht verurteilt. Schau, wenn du jemanden verurteilst, wenn ich jetzt hier meinen Freund verurteile, mit dem Finger auf ihn zeige, wie viele Finger zeigen auf mich? 3. Das ist immer so, wenn du jemanden verurteilst. Es gibt genügend Mist und Müll in deinem eigenen Leben, den Gott dann verurteilen könnte. Deswegen sagt Gott, lass es verurteilen sein, kümmere dich um deinen Müll und lass den anderen Ruhe. Richte nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Ich habe das in den letzten Jahren immer mehr lernen dürfen, wo der Reflex war, zu richten, zu boah, reinzugehen, ruhig zu sein, gelassen zu sein. Und Dinge sind passiert, die waren so krass. Und sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Das ist eine der schwersten Übungen. Ja, jetzt bist du mir was schuldig. Boah, ich will mein Recht haben. Und sagen, ich spreche dich frei. Ich lasse dich los. Und dann wirst auch du losgelassen. Neulich habe ich jemanden, so gnädig bin ich ihm begegnet. Dann war ich einen Tag später, bin ich in die Stadt gefahren mit meinem Auto und da ist die Straße gesperrt gewesen. Mir blieb nichts anderes übrig, als in die Fußgängerzone zu fahren und so schräg in die andere Straße einzubiegen. Also hoffentlich kommt keine Polizei. Und ich fahre in der Mitte von der Straße und höre einmal, hallo, hallo. Oh, guck rum, ja, stehen zwei Polizisten da. Polizisten. Kommt und sagt er, ja, mein Herr, Sie wissen ja genau, Sie dürfen hier nicht fahren. Ich sage, ja, aber da war die Einbahnstraße und die ist seit gestern erst da, ich habe es nicht gewusst. Und ich kam auch nicht mehr rückwärts vorwärts. Ich sage, ja, es tut mir leid, aber ich muss Sie jetzt gebührenpflichtig verwarnen. Und dann hat er da, ich will Ihren Fahrschein, einen Führerschein sehen. Und durch den Parkinson, manchmal, wenn ich in eine extreme Aufregung gerate, dann bin ich so ein bisschen hibbelig. Und er sagt, ach, haben Sie getrunken? Sage ich, nee. Sage ich, ich habe Parkinson. habe ich meinen Schwerbehindertenausweis gezeigt. Ich sagte, was haben Sie? Parkinson? Dreht sich rum, geht zu seiner Kollegin, spricht mit ihr, kommt zurück an mein Auto, sagt, fahren Sie weiter. Es ist alles okay. Ich habe gesagt, hä, what? Und dann hat mir Gott gesagt, schau mal, du hast gestern auf Vergeltung verzichtet. Ja, es kommt alles zurück, es kommt alles zurück. Unser Gold, was wir hergeben, wird mit Gold bezahlt. Werde nicht wie die Arbeit im Weinberg, die sich über die skandalöse Gnade des Weinbergsbesitzers aufregen. Werd selber gnädig und barmherzig. Wir tun, was wir tun, doch nicht, weil wir einen Lohn erwarten, sondern weil wir Gott lieben. Wir wollen heilig leben, nicht weil wir Lohn erwarten, weil wir Angst haben, sondern weil wir Gott lieben. Und wenn wir Gott lieben, dann sind wir auch gar nicht negativ berührt, wenn einer Gnade kriegt, der sie nach unserer Ansicht gar nicht verdient hat. Der Himmel wird voll sein mit Menschen, die wir dort nicht vermutet haben. Okay, wir kommen langsam zum Ende. Ich will euch nicht zu lange betuddeln. Zwei wichtige Hinweise zum Seminar. Das Seminar zu hören und seine Inhalte positiv zu bejahen, ist kein Ersatz, diese Reise selber zu unternehmen. Wir gehen immer durch die innere Tür des verstandesgemäßen Erkennens, aber dann führt uns Gott durch die Tür der Erfahrung. Und nur das führt zur Reife. Und zweitens noch, was ich sagen möchte, der Begriff zweite Lebenshälfte ist kein statischer, an ein Lebensalter geknüpfter Begriff. Es gibt sehr viele junge Menschen, die ich kenne, die in der Reife der zweiten Lebenshälfte leben. Und es gibt viele Alte, die nie was gelernt haben und die immer noch sture Böcke sind. Wie gesagt, wir leben in einer Zeit, wo der Glaube oft zu einer Erfolgsstory des Zählenwiegens, Messens gemacht wurde. Man muss nur die richtigen Glaubens- und Bekenntnis-Pin-Codes eintippen, dann hat man Erfolg. Das ist aber nicht die Wahrheit. Der Glaube ist kein Würdigkeitswettbewerb, in dem der Disziplinierte und Geistliche gewinnt, sondern es ist ein Gnadenakt. Gold und Asche zu verstehen bedeutet, die Dimension der Gnade zu begreifen. Ich möchte mit einem Zitat von Paul Tillich, einem bekannten Theologen, der jetzt auch schon gestorben ist, evangelischer Theologe, schließen. Gnade. Die Gnade trifft uns, wenn wir in großer Qual und Unruhe sind. Sie trifft uns, wenn wir durch das Finstertal unseres sinnlosen, leeren Lebens gehen. Gnade trifft uns, wenn wir fühlen, dass wir ein anderes Leben verletzt haben, ein Leben, das wir vielleicht liebten oder von dem wir entfremdet werden. Gnade trifft uns, wenn der Ekel an unserem eigenen Sein, an unserer Gleichgültigkeit, unserer moralischen Schwachheit, unserer Feindseligkeit, unser Mangel an zielbewusstem Leben unerträglich geworden ist. Gnade trifft uns, wenn Jahr für Jahr die Vollendung unseres Lebens ausbleibt, wenn die alten Mächte immer noch in uns herrschen, wenn Verzweiflung, Freude und Mut zerstört. In solchen Momenten bricht eine Welle von Licht in unser Finsternis ein und es ist, als ob eine Stimme sagt, du bist dennoch bejaht. Du bist bejaht. Bejaht durch das, was größer ist als du und dessen Namen du vielleicht noch gar nicht kennst. Wow. Was Tillich hier bezeugt, ist, dass die Gnade Gottes uns besonders dann nahe ist, wenn unser Leben gnadenlos aussieht, nichts mehr vorzuweisen hat. Ein Mensch muss immer zuerst merken, dass er aus eigener Kraft nichts bewältigen kann, damit er die Gnade wie ein Geschenk annehmen kann. Und vor allen Dingen, dass er dann an andere Menschen Gnade weitergibt. Leute, die nicht Gnade weitergeben können, tun sich auch schwer, weil sie haben selber Gnade nie erfahren. Also warum soll ich anderen Gnade geben? Ich möchte abschließen mit einem Poem von Brennan Manning. Je zerbrochener du wirst, je ohnmächtiger dich das Leben macht, umso mehr ist das Grandiose der Gnade des Vaters in dir zu sehen. Und wie ich erkenne, dass ich weit unfähiger zur Heiligung bin, als ich je dachte, erkenne ich, dass er mich größer macht, als ich es je hoffte. Wir schließen diesen Überblick heute Abend über göttliches Gold und menschliche Asche und werden dann morgen immer tiefer in die Themen eintauchen. Ich wünsche euch jetzt eine gute, ruhige Nachtruhe. Erholt euch gut. Man schläft ganz toll, ich bin schon seit gestern da. Ich habe heute Morgen verpennt, richtig durchgeknackt. Es ist ein herrliches Wetter hier. Und Dann möchte ich euch ermutigen, wenn ihr die Skripte wollt, gebt mir einen Stick oder ihr könnt auch eine SD-Karte, wenn ihr eine habt. Dann kann ich euch das gleich hier schon auf den Laptop ziehen. MP3s gibt es, glaube ich, im Haus des Lebens schon gleich zu erwerben, wenn, am Ende der Woche. Oder Sie können es dann später auf meiner Homepage mit den Filmen runterladen.